ab wann wird das, haben wir Nebenwirkungen, vor allem für die Leber. Und das ist gerade genau der entscheidende Punkt, den es gerade bei der European Food Safety Association gibt, warum CBD-Produkte keinen sogenannten Health Claim bekommen. Wir wissen nicht, ab wann wir Nebenwirkungen haben.
Von Cremes über Tropfen bis hin zu Tees, CBD-Produkte sind trendy und begegnen uns mittlerweile überall. Dem sogenannten Cannabidiol werden alle möglichen positiven Eigenschaften zugeschrieben. So soll es zum Beispiel Schmerzen wie Muskelkater lindern und die Regeneration beschleunigen. Aber CBD-Produkte sind auch teuer und die Forschung darüber steht eigentlich noch ganz am Anfang. Wir von Achilles Running wollen jetzt mal ganz konkret wissen, was die aktuelle Studienlage zum Einsatz von CBD im Sport sagt. Dafür sprechen wir in dieser Podcast-Folge mit Sportwissenschaftler Dr. Eduard Isenmann von der Sporthochschule Köln. Eduard kommt selbst aus dem Mannschafts- und Kraftsport und hat mehrere hochinteressante Studien zu der Wirkung von CBD an AthletInnen durchgeführt. Er verrät uns, was wir aktuell wirklich über CBD wissen, welchen Effekt es auf unser Training hat und wer davon überhaupt profitieren kann. Freut euch auf eine spannende Folge mit überraschenden Infos. Ich bin Elliot aus der Redaktion. Viel Spaß!
Nach dem Training gibt's echt nichts Nervigeres als schwere und müde Beine. Früher hat mich das tagelang ausgebremst. Aber jetzt habe ich die Recovery Slopes von Blackroll entdeckt. Nach dem Laufen schlüpfe ich sofort in diese genialen Schuhe. Sie sind nicht nur, glaubt mir, super bequem, sondern die abgesenkte Ferse hilft auch, meine hintere fasziale Kette sanft zu dehnen. Und das spüre ich sofort. Aber das soll ja auch noch nicht alles sein. Nach den Slopes gönne ich mir eine ausgiebige Kompressionsmassage mit den Recovery Boots von Blackroll. Die verschiedenen Massagemodi sind ein echter Gamechanger. Sie helfen, Laktat abzubauen, verbessern die Durchblutung und unterstützen das Lymphsystem. Ich merke richtig, wie der Muskelkater schneller verschwindet und meine Beine sich schneller erholen. Und wenn du auch schnell wieder fit sein willst, dann schau unbedingt bei www.blackroll.com/de vorbei. Mit unserem Code Achilles15 erhältst du sogar 15% Rabatt auf deine Bestellung. Glaub mir, es lohnt sich. Also, schnapp dir deine Recovery Slopes und deine Recovery Boots auf www.blackroll.com/de mit dem Code Achilles15 und fühl den Unterschied.
Hi Eduard, willkommen hier bei uns im Podcast. Wie geht's dir?
Mir geht es sehr gut soweit. Auf jeden Fall ausgeschlafen, fit, gesund, was will man mehr?
Ach, das ist auch das Wichtigste. Wie sieht's denn aus? Hattest du schon eine erfolgreiche Sportwoche? Ich glaube, du kommst ja ein bisschen aus dem Kraftsport, ne? Also bist ja eher so im Kraftbereich unterwegs. Hast du da die Woche schon ein paar Einheiten absolviert?
Ja, also ich mache gerade sehr viel zu Hause. Ich mache zu Hause Training, viel mit den Ringen gerade. Wir haben frischen zweiten Nachwuchs bekommen, das heißt wenig Zeit für Training. Ja. Aber ich krieg's trotzdem hin, 3 bis 4 Mal die Woche was zu machen. Das heißt, im Wohnzimmer an den Ringen wird etwas trainiert. Ja, cool. Auch wenn ich Kraftsport wirklich sehr liebe, gehe ich trotzdem ab und zu mal ein bisschen laufen.
Yes.
Aber ich bin nicht so ein etablierter Läufer, sagen wir es mal so.
Ja.
Aber trotzdem 1 bis 2 Mal die Woche, 5 bis 10 Kilometer, das ist trotzdem auf meinem Plan drauf.
Das ist doch gar nicht so wenig. Also ja. Du kommst halt nicht aus dem Laufen, aber das macht nichts. Das ist bei uns trotzdem erlaubt, natürlich. Du bist ja trotzdem unser Experte heute. Deshalb freut es mich, dass es geklappt hat. Bei mir steht tatsächlich auch nach unserem Gespräch dann noch ein bisschen Kraftsport heute an. Also ja. Ich bin dem jetzt auch nicht ganz fremd.
Nee, also ich komme ja ursprünglich aus dem Fußball. Also naja, Ausdauer ist gang und gäbe. Es hat dann nur mit 16 dann irgendwann die Liebe zum Eisen gegeben und natürlich das Krafttraining kam dann immer mehr in den Vordergrund. Ja. Aber also so rein ganz klassisch nur Gewichtheben oder nur Powerlifting, das ist natürlich nicht, sondern das ist eher so im Hybridmäßigen bin ich da unterwegs, aber eher 2 Drittel Kraft und 1 Drittel Ausdauer.
Ja, aber cool, dass es immer noch trotzdem nicht zu kurz bei dir kommt, die Cardio. Nee.
Ja, ich freue mich sehr auf unser Thema heute. Wir haben nämlich tatsächlich, also um an der Stelle mal ein bisschen transparent zu sein, sehr lange nach einem Gast oder einer Gästin gesucht, die oder der da mit uns über das Thema sprechen wollte. Irgendwie gab es da dann doch noch relativ viel Zögern irgendwie bei den Leuten. Ja, deswegen umso schöner, dass es mit dir geklappt hat heute. Wir sprechen ja über CBD, also den nicht high machenden Teil der Hanfpflanze, kann man sagen. Was würdest du sagen? Du kommst ja aus der Forschung. Was ist so dein persönlicher Eindruck? Hat sich da die Wahrnehmung auf CBD mittlerweile irgendwie auch ein bisschen verändert? Wird jetzt mehr darüber endlich gesprochen? Ist das nicht mehr so ein Tabuthema? Ich habe das Gefühl, dass es in der Medizin zum Beispiel mehr angekommen ist als so im Sportbereich.
Ja, also wir müssen da auch erstmal ein bisschen unterscheiden. Also CBD ist ja Cannabidiol, also es ist ja ein Cannabinoid. Und wenn wir uns eine Hanfpflanze anschauen, haben wir nämlich mehr als 100.
Oh.
Und häufig wird immer über zwei gesprochen, nämlich über das CBD und über das THC.
Ja.
Also es werden immer nur diese zwei hervorgehoben, aber über die 98 anderen wird nicht gesprochen.
Stimmt.
Also das ist so, allein der Punkt ist da schon mal ein sehr, sehr wichtiger. Zum CBD, zum Cannabidiol ist es etwas schwieriger, etwas wirklich auch systematisch zu finden. Das liegt aber vor allem in Deutschland in der rechtlichen Komponente. Weil ich komme aus der Forschung, wo es um Lebensmittel geht, Nahrungsergänzungsmittel oder auch Ernährungsstrategien. Wie kann ich das jetzt im sportlichen Kontext eigentlich mit inkludieren? Und dann kommt natürlich auch die Frage, kann CBD zum Beispiel regenerationsfördernd sein?
Ja.
Und da haben wir aber den ersten Punkt. Reines CBD ist kein Lebensmittel oder Nahrungsergänzungsmittel. Also generell gehört das gar nicht in diese Richtung rein. Mhm. Die Hanfpflanze ist ein Lebensmittel. Und dann ist es natürlich so, wenn man sich da in Deutschland die Regularien angeschaut hat, war das ja bis vor kurzem ja alles ja noch nicht erlaubt.
Ja.
Und theoretisch war ja dann auch die Verwendung solcher Produkte ja dann auch sehr grenzwertig.
Ja.
Das sollte man jetzt nämlich sagen. Und wenn man sich das mal anschaut, sind CBD-Produkte keine Nahrungsergänzungsmittel, die gehören nicht dazu, sondern werden als Kosmetika deklariert. Also das heißt, sie haben schon wieder andere Regularien und dadurch auch Rahmenvorgaben, wie sie auf den Markt können. Und das ist natürlich sehr, sehr wichtig für Konsumenten, vor allem im sportlichen Kontext, weil für Kosmetika haben wir andere Richtlinien wie für Nahrungsergänzungsmittel oder halt auch bestimmte Medikamente, die natürlich im sportlichen Kontext vielleicht erlaubt sind oder halt nicht erlaubt sind. Da muss man erstmal so unterscheiden. Also wir haben kurzum, erstmal, welche Rahmenvorgaben haben wir in Deutschland? Und das Zweite ist, CBD ist nicht als Reinsubstanz so ein Supplement, was man eigentlich einfach so nehmen sollte.
Ja, okay, das ergibt natürlich Sinn, warum dann da vielleicht auch einfach so ein bisschen nicht so die, ja, auch vielleicht Offenheit über das Thema herrscht natürlich. Mhm. Woher soll es auch kommen? Denkst du, dass es jetzt mit der Legalisierung in Deutschland da nochmal einen großen vielleicht Fortschritt auch in der Forschung geben kann? Also, dass da vielleicht mehr passieren darf auch?
Das glaube ich schon. Also aktuell ist es aber wirklich immer noch dieses Unklare. Was dürfen wir jetzt wo und wie was machen? Aktuell ist es so, und wir haben auch selber Forschung gemacht zu den Cannabinoiden. Da ist es natürlich so aus den Regularien auch davor gewesen, also einen bestimmten THC-Konzentration darf es jetzt nicht überschreiten. Und die anderen Cannabinoide konnte man also in unseren Produkten auch konsumieren. Das sind nämlich solche frei erhältlichen Produkte, die man jetzt natürlich in den verschiedenen Shops auch mal bekommen hat. Für unsere Forschungszwecke haben wir das natürlich aber anfertigen lassen, dass da keine Verunreinigungen sind. Das ist was wir haben, gibt es so vielleicht nicht auf dem Markt, aber wir müssen wirklich das testen lassen. Aber ich denke mal, jetzt aufgrund der neuen Gesetzeslage wird es wahrscheinlich auch weitere Forschung geben und dann wahrscheinlich auch in dem Kontext wahrscheinlich auch mit THC.
Ja, ja, super spannend, was dann noch so auf uns zukommt. Ich interessiere mich ja sehr fürs Thema und ja, cool, dass wir da jetzt zumindest jemanden mit dir haben, der da in der Forschung drin steckt, ganz frisch sozusagen. Dann lass uns gerne nochmal hier ganz klar differenzieren, was genau CBD denn eigentlich ist. Wir haben ja jetzt schon gesagt, es gibt THC, CBD, aber scheinbar auch noch mehr. Und was genau ist jetzt CBD?
Genau, also CBD ist das sogenannte Cannabidiol und es ist eins der verschiedenen Cannabinoide, die es in der Hanfpflanze zum Beispiel gibt. Und im Grunde sind die Cannabinoide am Anfang auch eigentlich, also in der Pflanze, inaktiv. Und erst durch Erhitzen oder Erwärmen werden die Cannabinoide aktiv und können dann bestimmte Wirkungen haben. Na, also das heißt physiologisch oder psychiatrisch, also auf die Psyche. Wie zum Beispiel beim THC, wo wir sagen, naja, wir haben dann natürlich einen berauschenden Effekt. Mhm. Und genau diesen Effekt an den Rezeptoren haben wir beim CBD anscheinend nicht. Wie es jetzt bei den anderen 98 ist, ob die jetzt auch psychotrop wirken, das kann ich jetzt leider nicht sagen. Da haben wir uns jetzt nicht drauf spezialisiert. Ja. Das heißt, wenn wir jetzt ein Produkt verwenden, ist es aktuell so, dass sie einen sehr geringen THC-Gehalt haben und dann die anderen Cannabinoide vorhanden sind, damit wir von einem Extrakt sprechen, also auch wirklich von einem, nicht einer reinen Substanz, weil wenn wir von einer reinen Substanz sprechen, also reines CBD, nur das, dann sind wir nämlich in dem Bereich der Medikamente. Ja, also das heißt, isoliert darf man das erstmal so im frei erhältlichen Bereich auch gar nicht konsumieren. Also das heißt, reines CBD ist es nie, was wir eigentlich haben, sondern es ist immer die Hanfpflanze mit einem reichen Anteil an CBD. Mhm. Und welche Effekte dann wo kommen, das weiß man ehrlich gesagt noch gar nicht direkt.
Okay, ja. Ja, spannend, weil du gerade meintest, dass eigentlich ist es dann trotzdem kein reines CBD-Produkt im Endeffekt. Mhm. Ist aber davon auszugehen, dass dieser kleine, winzige THC-Prozentsatz dann trotzdem was ausmacht in der Wirkung?
Nee, man geht nicht davon aus. Also in Deutschland haben wir andere Vorgaben, wie viel THC da enthalten sein darf. Ich weiß zum Beispiel, in der Schweiz ist es nämlich so, dass der Gehalt höher ist. Also die genauen Zahlen habe ich gerade nicht im Kopf, aber ich weiß, der ist etwas höher. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel Grenzgänger ist, mit im Bereich zur Schweiz und sich ein Produkt in der Schweiz nimmt, hat man natürlich höhere THC-Gehalte, was in Deutschland illegal wäre. Also das ist auch schon ein ganz, ganz entscheidender Punkt, welches Land ich da nebendran habe. Köln ist nicht weit weg von den Niederlanden. Also da wird es natürlich auch wieder andere Regularien geben, die wir eigentlich auch so kennen. Und das ist nämlich, glaube ich, ganz, ganz entscheidend. Ich denke mal, diese psychisch aktiven Wirkungen der THC-Konzentration, die in einem, in Anführungszeichen, sauberen CBD-Produkt enthalten ist, sind nicht wirklich aktiv, dass wir da wirklich keine Wirkungen haben.
Okay, verstehe. Ja gut, das ist natürlich auch immer nämlich die Frage, wenn da irgendwie THC draufsteht. Ich weiß, manche bekommen dann da schon so ein bisschen Panik irgendwie. Aber ist auch spannend zu hören, dass man jetzt noch nicht hundertprozentig weiß, wie viel Prozentzahl jetzt was ausmacht und dass das tatsächlich auch noch so ein bisschen in den Kinderschuhen steckt.
Genau, also da ist es nämlich so, dass wir Obergrenzen in den Produkten haben. Also das heißt, Produktqualität und Sicherheit in dem Aspekt. Und ich weiß, dass zum Beispiel, das ist jetzt auch schon 2-3 Jahre her, in Köln einige CBD-Shops für kurze Zeit schließen mussten, weil sie nicht diese Vorgaben einhalten konnten. Also die Qualität des Produkts war nicht gewährleistet. Das heißt, sie waren zu hohe THC-Gehalte drin. Und das ist dann natürlich etwas, was jetzt bis zum April eigentlich natürlich nicht möglich war. Wie es jetzt ist, wird es natürlich ganz anders sein.
Ja, stimmt.
Aber zum Beispiel hier ist es natürlich dann so, für Sportlerinnen oder Sportler ist das natürlich dann natürlich am Anfang wirklich ein ganz, ganz entscheidender Punkt gewesen.
Ja, natürlich, total. In welchen Bereichen wird denn CBD so eingesetzt? Also das wäre ja auch mal interessant. Was ist denn da? Du hast ja jetzt schon ein bisschen gesprochen. Okay, wir haben Kosmetika, wir haben auch medizinische Produkte tatsächlich. Was ist denn da aktuell so überhaupt auf dem Markt los?
Also wirklich vielfältig. Also querbeet, also sieht man das auch. Vor allem im medizinischen Kontext werden generell CBD-Produkte sehr viel eingesetzt. Was man dann aber ganz entscheidend ist, es muss natürlich auf die Konzentrationen, wie viel wird denn konsumiert in diesen Studien oder welche Effekte sehen wir? Also wirklich eine große Palette verschiedener neurologischer Erkrankungen oder auch Schmerzerkrankungen werden CBD-Produkte konsumiert. Und wenn man, da muss man dann aber auch wirklich etwas genauer recherchieren oder auch genauer nachlesen. Das sind meistens dann auch medizinische Produkte mit sehr hohen Konzentrationen an CBD. Was wir so, glaube ich, gar nicht konsumieren im Alltag, weil es dann einfach ganz schön teuer wird. Also das ist, also da muss man nämlich dann einen klassischen Dreisatz rechnen. Was wird mir empfohlen auf meinem Produkt, was da draufsteht und was wird in so einer Studie durchgeführt? Da sind wir nämlich so in dem Bereich 300 Milligramm pro Applikation. Und das ist ganz schön viel. Also in unseren Untersuchungen haben wir jetzt um die 50 bis 60 Milligramm pro Applikation gehabt, also wirklich eine Low-Dose-Konzentration. Also man muss da wirklich schauen, wann wirkt es und wann wirkt es dann nämlich nicht. Also so Dosis-Wirkungsverhältnisse sind dann nämlich entscheidend.
Okay.
Generell werden aber Cannabinoide seit 30, 40 Jahren im Sport konsumiert. Ich glaube, am Anfang war es am bekanntesten aus dem Snowboarden. Damals waren noch nicht die Cannabinoide allgemein auf der Verbotsliste, sondern das war nämlich, dass sie einfach dann Cannabis konsumiert haben und dann natürlich die Diskussionen kamen. Geht das? Weil das Risiko ist, wenn man allgemein Cannabinoide zu sich nimmt im sportlichen Kontext, man ist risikoreicher. Also man traut sich mehr. Und beim Snowboarden oder bei den Tricking-Sportarten war es natürlich so, naja, okay, gut, dann traue ich mich einen Sprung, der etwas komplexer ist und dadurch erhöht sich das Verletzungsrisiko. So kam das nämlich dann im sportlichen Kontext dazu. Mhm. Aktuelle Zahlen zum Konsumverhalten, die ich kenne, sind, dass ca. 25% der Sportlerinnen und Sportler, die in dieser Befragung teilgenommen haben, regelmäßig Cannabinoide zu sich nehmen. Mhm. Aber da wird jetzt nicht explizit unterschieden zwischen Cannabinoiden mit THC oder nur CBD.
Ja.
Also ich glaube, der reine Anteil der Sportlerinnen und Sportler, die nur CBD-Produkte nehmen, ist immer noch sehr überschaubar.
Glaube ich auch. Ja, also, allein schon wegen auch dem Zugriff, den Preisen. Ne?
Richtig, ja. Genau. Also das ist dann auch, da gibt es eigentlich keine direkten Daten, die ich also so kenne, die sich rein nur auf das CBD und auf den Prozentsatz der Sportlerinnen und Sportler konzentrieren.
Hm. Ja, ich meine, 25% ist ja trotzdem ziemlich viel. Also das ist ja vielleicht auch mehr, als man erwarten würde, weil von SportlerInnen ja auch häufig, je nach natürlich Leistungslevel, immer so, gibt ja immer so dieses Image von ein bisschen so straight edge, am besten kein Alkohol, kein nichts, was irgendwie da, zumindest in der Läuferszene kennt man das so ein bisschen, dass da dann doch irgendwie eher auf mehr verzichtet wird als auf weniger. Aber es ist spannend, dass dann in so anonymen Befragungen wahrscheinlich die Leute vielleicht auch nochmal andere Sachen.
Was da ganz entscheidend ist immer, welche Personengruppe ich natürlich dafür bekomme. Klar. Also das ist wirklich, das sehe ich auch sehr schön in dem Bereich, in dem ich viel tätig bin, nämlich im Kraftsport oder auch mit Austauschsportlern bin ich im Austausch. Aber es kommt ja immer darauf an, welchen Sinn oder Zweck das Konsumieren ist. Und beim Ausdauersportler, wenn ich jetzt übers Rauchen rede, also das macht überhaupt keinen Sinn, irgendwie etwas auf die Lunge eigentlich an der Belastung zu bringen. Aber in anderen Sportarten, wo ich etwas in Anführungszeichen entspannter sein soll, ist das natürlich was ganz was anderes. Ich weiß zum Beispiel, dass im Baseball in den USA das weit verbreitet ist. Warum? Sie müssen locker sein, wenn sie auf der Base stehen, um den Schwung zu kriegen, nicht zu verkrampft. Spannend. Und da sind nämlich ganz andere Aspekte drin. Also wenn ich jetzt eine Befragung habe und habe jetzt nur Läufer, wird es deutlich niedriger sein.
Ja.
Wenn ich jetzt aber Sportarten habe, wie zum Beispiel viele Snowboarder oder Surfer oder jetzt auch Baseball, dann sind wir in einem ganz anderen Verhältnis nämlich.
Ja.
Wenn man da so ein bisschen mit dazu nimmt, wer mal eine Befragung macht, generell zu Konsumverhalten, Nahrungsergänzungsmittel in Abhängigkeit der Sportart. Und wir sehen halt ganz klar, dass zum Beispiel Kraftsportler eine sehr hohe Affinität für alles haben.
Ja.
Und technisch-kompensatorische Sportarten eher weniger. Also das ist einfach so der Punkt. Also das ist nicht so, dass immer Sportler das nehmen, sondern es kommt darauf an, welche Population frage ich da.
Total, kann ich mir vorstellen.
Und ich denke mal, bei der Läufer-Community würde es dann natürlich Produkte sein, die man raucht, eher weniger verbreitet sein. Da könnte aber zum Beispiel so ein CBD-Öl ja natürlich einen ganz anderen Effekt haben. Das ist ja eine andere Applikationsform.
Absolut, ja. Ja, wir haben ja gerade schon angesprochen, es gibt Rauchen, es gibt Öle, die man einnehmen kann. Was sind denn so, vielleicht dann nochmal ein kleiner Überblick, die gängigen Konsumformen? Womit habt ihr zum Beispiel auch gearbeitet?
Genau, also es gibt ja die klassischen, das Rauchen, es gibt die Vaporizer, das ist ja auch dieses Verdampfen, gibt es ja auch da Möglichkeiten. Es gibt die Öle und wir haben mit einem sogenannten Solubilisat gearbeitet. Das ist also kein Öl, sondern ist eine Flüssigkeit, die man schluckt und dann über den Darm dann aufgenommen wird. Also sehr ähnlich wie das Öl, aber das Öl sollte man erstmal unter der Zunge lassen für 2 Minuten, bevor man es dann wirklich runterschluckt. Und wir haben eigentlich primär mit den Ölen gearbeitet und mit dem Solubilisat. Und wie gesagt, wir haben unsere Produkte dafür extra für die Forschung herstellen lassen und gegengeprüft, ist wirklich das drin, was drauf ist. Es durfte kein reines CBD sein, weil wir das auch da nicht machen, also durchführen durften, weil wir dann im Medikamentenbereich gewesen wären. Aber wir haben sehr niedrige THC-Gehalte gehabt und haben dann natürlich geschaut, dass die wirklich den Richtlinien entsprechen.
Okay. Und kann man da eigentlich was zu sagen, wie die Anwendungsform sich auf die Effekte auswirkt? Gibt es da einen Unterschied, ob man das jetzt zum Beispiel raucht oder oral einnimmt in Form von einem Öl?
Theoretisch ja, aber Untersuchungen, würde ich sagen, gibt es da ganz wenige. Also im Prinzip müsste man dann theoretisch so Konzentrationskinetiken sich anschauen. Also wann kommt über das Rauchen das CBD in den Körper oder auch vielleicht, wir wissen ja auch gar nicht, ob es reines CBD ist oder ob das nicht vom Körper verstoffwechselt wird und bestimmte Metabolite kommen. Also das heißt, das wird dann so ganz leicht verändert. Und wenn ich aber nicht genau diese Veränderung mir anschaue oder die mir screenen möchte, sehe ich sie ja natürlich nicht mehr. Und das ist ein ganz, wir wissen es halt einfach in dem Moment nicht. Okay. Oder halt dann auch zu sagen, okay, wir vergleichen das jetzt, ein CBD-Öl mit dem Solubilisat und mit dem Rauchen. Wir haben es in unseren Untersuchungen auch nicht gemacht, weil wir es so an sich nicht die Konzentration sehen konnten. Wir haben nur gesagt, finden wir es im Blut und im Urin, ja oder nein? Und bestimmte Metabolite, das hat man in der größten Studie gemacht, aber eher in dem Bereich Anti-Doping-Forschung. Okay. Weil das dann ein ganz, ganz wichtiger Punkt für uns natürlich ist. Wir testen nicht nur, ob etwas funktioniert oder nicht, sondern wir wollen eigentlich hier präventive Anti-Doping-Forschung durchführen und Aufklärung eigentlich dann zeigen.
Ja, gerade Aufklärung ist auf dem Gebiet natürlich total wichtig. Vielleicht können wir hier einen kleinen Beitrag dann auch dazu leisten. Genau. Auch noch eine Frage zum CBD-Gehalt. Ab wann ist es denn so, dass da überhaupt eine Wirkung eintritt bei diesen nicht-medizinischen Produkten? Weil wir wissen alle, es gibt viel auf dem Markt mittlerweile, was irgendwie das Wort CBD vielleicht oder auch nur das Wort Hanf drin hat. Das heißt ja für den Laien jetzt noch lange nicht, dass es auch eine Wirkung im Endeffekt hat.
Richtig, also wir haben unsere Untersuchung haben es ja immer im sportlichen Kontext abgespielt. Das heißt, wir hatten immer eine Low-Dose-Konzentration von 60 Milligramm einmal appliziert und haben kleine, also wirklich kleine marginale Effekte gesehen nach einer sportlichen Betätigung. Aber das Leistungsniveau war ein entscheidender Punkt. Also das heißt, Training und die Population, die wir haben, ist da ganz, ganz entscheidend. Also das heißt, hätte ich die jetzt, also mit meinen Kraftsportlern wäre ich jetzt 20 Kilometer gelaufen, hätte man nämlich nichts gesehen, weil so gut kann das Produkt nicht funktionieren. Also das heißt, dieses Setting, wen habe ich vor mir, welche Dosierung an Impuls gebe ich und was kann die Wirkung geben, ist eigentlich entscheidend. Okay. Weil das, was wir gesehen haben, waren bei kraftsporterfahrenen Personen ganz, ganz marginale Effekte. Bei Spitzensportlern war das eigentlich fast nicht mehr zu sehen, zum Beispiel. Also gleiches Setting, aber andere oder höheres Leistungsniveau, da war das nämlich nicht vorhanden.
Krass.
Genau, also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die medizinischen Studien sind eher sehr hoch dosiert, aber da kommt nämlich ein ganz entscheidender Punkt, die Lebertoxizität. Also große Nebenwirkungen könnten dann auftreten. Ist nämlich eine Blackbox, die wir gerade aktuell nicht wissen. Ab wann wird das, haben wir Nebenwirkungen, vor allem für die Leber?
Okay.
Und das ist gerade genau der entscheidende Punkt, den es gerade bei der European Food Safety Association gibt, warum CBD-Produkte keinen sogenannten Health Claim bekommen. Wir wissen nicht, ab wann wir Nebenwirkungen haben oder ab welcher Dosierung das ist. Und wenn wir das nicht wissen, Dosiswirkung und Nebenwirkung, ist das im Prinzip hier erstmal Knockout. Mhm. Ne? Solange das nicht geklärt ist, dann. Bedeutet, man müsste das testen, aber naja, das funktioniert nicht so einfach. Mhm. Man kann nicht so viel konsumieren, bis irgendwann was passiert. Das ist ethisch sehr schwierig. Und dann für Produkte, die jetzt nicht im medizinischen Kontext sind, also keine Medikamente, wird eigentlich nicht von Herstellern gemacht. Mhm. Weil das ja natürlich so ist, ab wann darf ich es nicht mehr nehmen?
Ja.
Ne, bei Medikamenten oder jetzt halt auch bei was wir ja ganz klar durch Corona hatten, dann auch im Prinzip Impfstoffen. Wir wissen ja genau, wie viel wir applizieren dürfen und ab wann ist ja eigentlich Nebenwirkungen auftreten und wie häufig die Nebenwirkungen kommen. Also diese Standards, also die Verpackungsbeilage. Ne? Also genau das fehlt ja bei Nahrungsergänzungsmitteln und bei den CBD-Produkten, also Kosmetika genauso.
Stimmt.
Und solange es das nicht gibt, gibt es da eigentlich keinen Stempel, dass das auch wirklich positiv wirkt. Und das ist nämlich eine Blackbox, die gerade keiner abschätzen kann.
Verstehe. Ja, vielleicht können wir da auch mal ein bisschen einsteigen, bevor wir auf die positiven Effekte vielleicht gehen. Was gibt es denn so für mögliche Nebenwirkungen oder negativen Effekte? Kann man da schon was sagen?
Genau, also es gibt über Hochrechnungen wirklich dann lebertoxische Wirkungen, wenn es wirklich zu hoch dosiert ist und dann auch chronisch. Aber auch hier im sportlichen Kontext, es gibt keine wirkliche große Langzeitstudie, die es gemacht hat. Also es gibt eine Studie, die ich kenne, die hat über 8 Wochen das appliziert, aber sie haben sich keine Leber- und Nierenwerte angeschaut. Ja. Und die Dosierung war halt auch niedrig. Also das heißt, da hat man sich auch Physical Fitness und so weiter, also solche Punkte oder Alltagsaktivitäten angeschaut, aber nicht wirklich lebertoxische Faktoren. Deswegen weiß man es einfach nicht. Nur weil man es nicht weiß, heißt noch lange nicht, dass es keine gibt. Und deswegen sollte man genau deswegen vorsichtig sein. Weil, wie kommt es meistens dann raus, dass es Nebenwirkungen gibt? Durch Einzelfälle, in dem etwas kollabiert. Und das passiert leider durch Personen, die einfach sehr hochdosiert mit solchen Produkten dann halt konsumieren. Mhm. Also das... Okay. Ich weiß, es gibt zur Leber- und Nierenaktivität oder Funktion Hochrechnungen, ab wann es wirklich toxisch wirken kann. Und es wird auch im medizinischen Kontext auch davon auch berichtet. Also das heißt, dieses Kosten-Nutzen-Rechnung in der Medizin ist ganz klar da, aber im sportlichen Kontext nicht oder wann sie nicht auftreten, nämlich nicht. Mhm. Also das ist ein wichtiger Punkt, wo man dann halt da ansprechen muss. Wir wissen es einfach nicht.
Okay, ja, spannend. Ich war da, glaube ich, ein bisschen blauäugig. Ich hatte jetzt eher nicht so auf dem Schirm, dass da tatsächlich so, ja, das Thema Leberwerte und so mit drin ist. Aber macht natürlich Sinn, es ist trotzdem eine Substanz, auch wenn es eine pflanzliche ist. Und gerade bei hochdosierten Dingen kann ja immer dann, ja,
genau, ein bisschen was passieren. Was wir immer sehr schön sagen, Paracelsus meinte schon, die Dosis macht das Gift.
Ja.
Und irgendwann ist es zu viel. Auch zu viel Wasser ist einfach nicht gesund für den Körper. Und wir wissen halt nicht, ab wann es ist. Und in dem Kontext muss man da sein und aufpassen. Und da geht es nämlich darum, um die Aufklärung unserer Seite. Ah ja, okay, gut, es ist ja ein pflanzliches Produkt. Es kann ja nicht so wild sein oder es kann nicht so schlimm sein. Genau das sollte man nämlich da aufpassen und nämlich dann nicht so konsumieren, weil wir genau das nämlich nicht wissen. Und im Zweifel ist es dann genau, dass es die eine Person ist, die ins Krankenhaus kommt und dass wir dann Nebenwirkungen haben.
Hm. Gibt es dann Personengruppen, die man vielleicht pauschal ein bisschen ausschließen kann, die vielleicht jetzt nicht sich unbedingt da am CBD-Konsum probieren sollten?
Also die Personen, die eher so nach diesem All-In-Prinzip gehen, also wirklich, das heißt, ich nehme egal welches Supplement und dann ist die Wechselwirkung egal, sind auf jeden Fall meine Kraftsportler. Das weiß ich. Sie nehmen nämlich dann zum Beispiel einen Proteinshake für die Regeneration, dann nimmst du das Kreatin, dann nimmst du irgendwelche andere Präparate und dann zum Beispiel das CBD nochmal als zur Regeneration danach runterzukommen. Also ich weiß aber auch, dass Läuferinnen und Läufer sehr gerne zu Nahrungsergänzungsmitteln neigen.
Ja.
Zum Beispiel auch vor allem Vitaminpräparate. Das ist auch bekannt. Das ist so die zweite Gruppe. Also wir reden hier von diesen Stereotypen, lange Läufer und die klassischen Gewichtheber. Die haben eine höhere Affinität wie zu Nahrungsergänzungsmitteln als zum Beispiel Spielsportler. Also da ist auch groß, ist es auch sehr stark vertreten, aber bei den Gruppen weiß man das. Und in dem Moment, wenn es die Regeneration fördern kann, sind es eher die, die dann einfach mal sagen, oh, dann kaufe ich mir das und probiere das aus.
Mhm. Ja, verstehe. Ja, muss man immer ein bisschen drauf gucken natürlich, dass man dann nicht einen wilden Cocktail am Ende aus Substanzen sich anwirft.
Das haben wir nämlich bei den Medikamenten genauso. Ärzte raten ja natürlich auch davon ab, dass man, wenn man mehrere Medikamente nimmt, wir nicht wissen, welche Wechselbeziehungen wir haben. Also das heißt, hemmt das die eine Wirkung des anderen etc. Und bei den Nahrungsergänzungsmitteln oder generellen Substanzen, die man konsumiert, wissen wir das nämlich genauso nicht. Also wir wissen es einfach nicht, was dann passiert.
Ja.
Bei 2 Produkten kann man es vielleicht noch abwägen, aber bei 3 oder 4 zum Beispiel, da ist es dann natürlich, wir haben keine Ahnung, welche Wechselbeziehungen da sind.
Ja. Ja, sollte man auf jeden Fall im Kopf behalten, wenn man schon ein paar Sachen auf der Liste hat.
Genau. Okay. Genau, also für die Personen, die schon wirklich mit verschiedenen Präparaten arbeiten, Omega-3-Fettsäuren, Vitamin C, Vitamin E, also was auch sehr kontrovers gerade diskutiert wird im sportlichen Kontext, und dann noch Proteinpulver nimmt oder was weiß ich noch dazu, sollte dann mit Vorsicht das genießen, weil wir ja schon bewusst konzentrierte Substanzen zu uns geben.
Ja.
Ich sage nicht, dass da jetzt Nebenwirkungen auftreten müssen, aber wir wissen es einfach nicht.
Okay, ja, finde ich auch gut, dass du das an der Stelle nochmal sagst. Dann lass uns gerne mal ein bisschen in die positiven möglichen Wirkungen von CBD gehen. Wie wirkt denn CBD so auf den Körper? Was gibt es da so für Effekte?
Genau, also wenn man sich generell diesen sportlichen Kontext anschaut, ist die Datenlage relativ überschaubar. Also ich weiß, dass unsere Arbeitsgruppe in Köln sehr viel dazu gemacht hat, vor allem im Kraftsportkontext, dass wir da jetzt schon 3 Studien durchgeführt haben. Das heißt, vor allem mal eine einmalige Applikation beziehungsweise eine kurze chronische Applikation. Das heißt, wir haben ein Szenario durchgeführt, also wir haben eine intensive Trainingseinheit durchgeführt und haben danach, erzeugen wir dadurch eigentlich einen Muskelschaden. Also so der Körper wird belastet und muss danach regenerieren. Da haben wir standardisierte Protokolle und mit denen schauen wir dann, okay, kann ich mit einem Supplement direkt nach der Belastung diesen Muskelschaden vielleicht minimieren, die Entzündungen rausbringen, also dass halt gar keine Entzündung entsteht. Also es wirklich versucht, so zu gestalten. Und was wir im Kraftsport-Kontext gefunden haben, aber auch da wieder leistungsspezifisch, ist, dass nach intensiven Belastungen wir so einen minimalen Effekt auf den Muskelschaden haben, also dass der weniger ist. Mhm. Und wir dann dadurch in der Kraftfähigkeit 24 Stunden danach, nach der letzten Belastung, so einen leichten Erhalt haben. Also das heißt, normalerweise ist es ja so, wenn ich hart trainiert habe, dass ich am nächsten Tag nicht so leistungsfähig bin. Und da kann ich so ein bisschen gegenarbeiten. Auf den Muskelschaden und dann so ein bisschen die Leistungsfähigkeit aufrechterhalten. Mhm. Aber nur im Kraftsportkontext. Im Ausdauerbereich haben wir das nämlich wir noch nicht untersucht und Kollegen querbeet haben das nämlich nicht gesehen. Also das heißt, da muss ja natürlich auch das Training ja anders sein. Also eine Ausdauerbelastung, ein Protokoll muss ja dann durchgeführt werden. Und dann muss man natürlich auch schauen, welche Art von Athleten wir haben. Also bei unseren Studien hatten wir Kraftsport erfahrene Personen, die gehen 2-mal die Woche ins Fitnessstudio, 3-mal die Woche ins Fitnessstudio und wir haben Leute genommen, die mal 4 bis 5-mal die Woche trainieren. Man sieht, Kraftwerte sind unterschiedlich, führen die gleichen Protokolle durch und haben unterschiedliche Effekte. Mhm. Bei diesen, mit einem geringeren Leistungsniveau konnte man das ein bisschen sehen, bei den gut trainierten nämlich nicht.
Okay.
Und wenn wir das jetzt natürlich auf Ausdauer mal vielleicht so transferieren, sollten wir dann natürlich auch schauen, wen haben wir denn da? Haben wir jetzt vielleicht ambitionierte Breitensportler, die 3-mal die Woche laufen gehen, machen dann irgendwie einen Volkslauf, weil sie sagen, ich trainiere darauf hin oder machen einen Halbmarathon, also wirklich ambitioniert sind, aber doch nicht in diesem Spitzenbereich tätig sind, wird es wahrscheinlich eine andere Wirkung haben oder kann es andere Wirkung haben, wie zum Beispiel die Person, die jetzt aus dem Ausdauersport wirklich kam und sagt, naja, ich gehe jetzt auf die deutsche Meisterschaften oder ich möchte mich auf eine neue Bestzeit dann vorbereiten. Das heißt, das sind die Menschen, die nicht mit mir laufen gehen. Also das heißt, die haben dann deutlich höhere Belastungen, die sie durchführen können. Also mehr Kilometer pro Woche, die sie laufen können oder auch ihre Bestzeiten sind ganz woanders.
Mhm. Und gibt es dazu irgendeine Erklärung, warum das jetzt bei einem höheren Leistungslevel nicht mehr so anschlägt sozusagen?
Nee, eigentlich gar nicht, weil es einfach, es könnte auch Zufall sein. Dadurch, dass es einfach so wenige Studien gibt, ist das halt einfach, kann das sein oder nicht? Was wir in der Sportwissenschaft und diesem sportmedizinischen Kontext das größte Problem haben, ist, naja, was heißt denn jetzt trainiert? Also, dann liest man eine Studie, als wäre mit trainierten Sportlern. Und dann sollte man aus einer Sportart nämlich kommen und sagen, ja, okay, gut, ich weiß, was wirklich trainiert ist oder sehr gut trainiert ist. Im Kraftsport kann ich das nämlich sehr gut einschätzen. Also da habe ich auch meine Expertise drin im Ausdauerbereich. Naja, ich sage es relativ simpel. Wer schlechter läuft als ich, kann kein Ausdauersportler sein. Also so kategorisiere ich das. Aber ich bin ja auch kein Ausdauersportler.
Ja.
Also da muss man natürlich schon sagen, okay, an welchen Parametern setzen wir das fest? Nehmen wir das an der VO2 Max oder an einer Geschwindigkeit auf einer bestimmten Distanz? Und da haben wir nämlich genau den Punkt, dass wir da noch sehr schwammig sind in der Sportmedizin. Dass wir sagen, ja, wir haben erfahrene Sportler und in Köln, Deutsche Sporthochschule, dann wird dann natürlich meistens Sportstudenten genommen. Und natürlich können die alles. Also die können 10 Kilometer laufen, die sind auch Kraftsport, also nicht wirklich mit einem Gewichtheber vergleichbar, aber sind trotzdem stärker als die normale Population. Das ist jetzt genau der Punkt. Aber ich kann jetzt nicht von einem Sportstudierenden auf einen Mittelstreckenläufer, der sich wirklich darauf fokussiert, vergleichen oder halt auch mit einem Gewichtheber. Nicht? Also ich muss mich nämlich dann auch dieses einordnen können und ehrlich gesagt eigentlich dann auch mit diesen verschiedenen Populationen diese Untersuchungen durchführen.
Ja, stimmt schon.
Und dann haben wir nämlich mit dem Spitzenathleten das Problem, wir kriegen den Standard nicht rein, also eine Standardisierung. Also das heißt, wir müssen ja das Szenario mindestens 2-mal ja durchführen. Einmal mit einem CBD-Produkt und einmal mit einem Placebo, was sie nicht wissen. wann das kommt.
Stimmt.
Genau, also so theoretisch, okay, du kriegst eine blaue Kapsel und eine rote Kapsel. Im Prinzip wie bei Matrix. Mhm. Na, also einmal wirkt es oder soll es wirken, einmal nicht. Und bei den Spitzensportlern, dann, die haben ja einen ganz klaren Trainingsplan vor sich oder eine Periodisierung, an der sie sich orientieren, weil sie ja Leistungssportler sind. Und die muss ich aus diesem Setting ja für mindestens eine Woche rausnehmen, um meine Studie durchzuführen. Also das heißt, sie müssen ausgeruht sein, standardisierte Ernährung, im Prinzip 24, 48 oder 72 Stunden nach dieser Belastung, dass ich das weiter monitoren kann und dann natürlich keine Trainingseinheit durchgucken. Und wenn ich dann sage, naja, in diesen nächsten 5 Tagen trainierst du einmal, so wie ich das möchte, dann kommt eigentlich nur eine Antwort, nein.
Ja, da muss man die Leute finden erstmal. Ne?
Richtig, die dafür bereit sind, bereit für Forschung oder Wissenschaften. Das ist nämlich das Schwierige, dann dieses höhere Leistungsniveau mal zu bekommen.
Ja.
Aber da ist es ja natürlich interessant, macht das dann besser.
Ja.
Bei anderen Nahrungsergänzungsmitteln oder bei generellen Nahrungsergänzungsmitteln wissen wir das, nämlich sowas wie Koffein. Da gibt es nämlich solche Daten. Also Koffein ist eigentlich sehr, sehr gut erforscht und da wissen wir, dass es so 2-3, vielleicht auch 5% Leistungssteigerung gibt. Aber wenn man sich die Dosierungen anschaut, dann ist das ein gefühlter 4-facher Espresso, den ich trinken darf. Also krass. Dann sehen wir dann diese Wirkung.
Ja,
also es gibt Nahrungsergänzungsmittel, da wissen wir das. Und da reden wir dann auch über dieses kleine bisschen. Und das macht im Spitzensport vielleicht dann auch absolut Sinn.
Ja.
Aber bei meinem Breitensport leider nämlich nicht mehr. Und dann stelle ich mir die Frage, bist du der jetzt im August zur Olympia fährt? Ja oder nein? Gehst du zu den deutschen Meisterschaften? Ja oder nein? Also so fragt man dann erstmal nach, ob das vielleicht überhaupt sinnig gibt, ob man sich das Geld sparen kann oder nicht. Und bei CBD finde ich, das ist es überschaubar. Wir wissen, dass es ganz potenzielle Effekte hat, aber es ist auch ziemlich teuer und in bestimmten Settings wissen wir es einfach noch gar nicht oder da hat es jetzt noch nicht so wirklich funktioniert.
Ja, also ihr habt ja jetzt die Regeneration im Endeffekt untersucht. Wurden auch schon mal andere Aspekte, quasi gibt es auch Studien zu anderen Aspekten von deutlichen Effekten auf den Körper, vielleicht auch bei SportlerInnen, vielleicht nicht nur von CBD?
Es gibt eine Langzeitstudie, die sich so allgemein auf die Physical Fitness geschaut haben. Also sie haben wirklich eine Langzeitstudie gemacht, also 8 Wochen supplementiert. Da war es dann nämlich so, es gibt keinen Unterschied zu einem Placebo. Also das heißt nicht, dass man sagt, ich bin dann körperlich aktiver etc. Das haben wir nicht gesehen. So eine ähnliche Studie haben wir auch durchgeführt, jetzt aber nicht mit Sportlern, sondern eher mit Personen, die eher so unterschwellig chronische Schmerzen haben. Weil wenn man jetzt, sagen wir mal, eine andere Population hat, die gerne Sport machen würden, aber wegen Schmerzen das nicht machen können, man geht davon aus, CBD kann den Schmerz vielleicht ein bisschen lindern, kann man ja mit der Annahme haben, okay, sie supplementieren CBD, dadurch haben sie weniger Schmerz, sie können sich mehr aktiv bewegen und können dann endlich auch wieder mit Sport beginnen.
Voll, ja.
Also eher im gesundheitlichen Kontext, aber da haben wir das nämlich leider nicht gesehen. Also es war dann halt nicht so, dass dann der Schmerz dann runtergegangen ist oder dass sie sich mehr bewegt haben. Woran das liegt, vielleicht hatten sie weniger Schmerz, aber sie haben sich einfach nicht mehr bewegt.
Also
ich will jetzt nicht sagen, dass es nicht wirkt, aber das, was wir erhofft haben, mir geht's jetzt gut, ich gehe jetzt nämlich raus und mache jetzt mehr Sport oder ich mache jetzt mehr Schritte, das haben wir nämlich genauso nicht gesehen bei diesem gesundheitlichen Kontext.
Mhm.
Also das heißt, die Effekte, die wir erwarten von so CBD-Produkten in diesem niedrig dosierten Bereich, wo es auch die meisten Daten gibt, ist wirklich ganz klein, marginal. Und das muss man dann abwägen zu den Kosten, die man dann hat und was man da hat.
Also kann man vielleicht auch davon ausgehen, dass gerade das niedrig dosierte dann einfach noch nicht den Effekt hat, was wahrscheinlich das auch die Dosis was ausmacht.
Genau, und wir wissen aber nicht, ab wann es dann also deutlichere Effekte gibt.
Okay.
Da ist dann nämlich genau der Punkt, dass wir auf jeden Fall auch die Nebenwirkungen anschauen müssen.
Ja.
Aber da ist jetzt nämlich genau so, dass diese CBD-Hersteller natürlich sehr vorsichtig sind, weil wenn wir Forschung machen, sind wir unabhängig davon. Das heißt, egal was rauskommt, werden wir es publizieren.
Okay, klar.
Und das ist genau der Punkt. Und wenn wir Nebenwirkungen identifizieren, wird das auch berichtet. Und dann wird das genauso gescheut, dass man vielleicht so eine Forschung dann auch fördert.
Okay.
Also wir brauchen das Produkt, wir brauchen finanzielle Mittel, dass das geht. Das ist nicht ohne. Im sportwissenschaftlichen und im Dopingbereich vor die WADA ist es gerade kein Thema, weil das eine andere rechtliche Lage gerade aktuell noch hat. Das ist nämlich, bei der WADA ist es nämlich so, alle Cannabinoide sind verboten, außer CBD. Mhm. Das heißt, egal was ich finde, also außer CBD, dann werde ich des Dopings überführt. Also dadurch ist ein Riegel nämlich davor. Also da passiert dann halt eben nichts. Aber dann sind wir nämlich bei einem, nicht mehr bei einem Nahrungsergänzungsmittel oder bei einem Kosmetika, wenn es nur reines CBD ist, sondern von einem Medikament. Mhm. Weil es gibt kein Produkt, was nur reines CBD ist, wenn es isoliert ist. Also die haben sich nämlich so diese Tür offen gehalten oder zugemacht.
Okay, also wäre interessanter zu sehen, wie dann das Medikament selber wirkt, aber dazu ist das natürlich...
Genau, das ist eine Medikamentenstudie, dann heißt geht man diese Schritte der Medikamentenlizenzierung, da sehen wir deutlich, also einen Kostenfaktor, der weit über anderen Supplements und Produkten ist, und das haben sie meistens auch nicht, die finanziellen Mittel, die Anbieter, und gehen auch nicht dieses Risiko ein. Eigentlich erhoffen sie nämlich über eigentlich Nahrungsergänzungsmittel über diesen Markt relativ schnell eigentlich Fuß zu fassen.
Ja.
In Deutschland sind sie nicht mal Supplements, Nahrungsergänzungsmittel, sondern Kosmetika.
Ja.
Genau, also es ist der schnellste Weg, irgendwie auf den Markt zu kommen mit unterschiedlichen Regularien. Und das macht aber dann für den Konsumenten oder für den Sportler wirklich sehr schwierig. Was für ein Produkt habe ich denn da eigentlich, mit dem ich arbeite? Und das ist ganz entscheidend.
Ja, das ist schwierig, halt gerade auch als Laie, ne, so irgendwie zu unterscheiden, wenn ich jetzt was ausprobieren will, was soll ich denn da eigentlich nehmen, ne? Das ist ein bisschen tückisch noch.
Ja, also wenn man gerade nochmal so ein bisschen auf den Daten, auch was mit der WADA ist und mit den Konsumenten und so ein Produkt, was wir verwendet haben, wir haben natürlich auch eine Analytik gemacht, naja, was finden wir denn im Urin? Und ja, es war kein oder kaum THC drin, das was okay ist. Wir haben ja auch die anderen Cannabinoide gefunden. Das heißt, alle unsere Athleten werden des Dopings überführt worden. Okay. Spricht aber natürlich, dass das Produkt natürlich genauso ist, wie es eigentlich sein soll.
Yeah.
Naja, also es ist ein Spektrum drin. Aber werden sie im Spitzensport, werden sie alles Dopings überführt worden. Weil die Regeln für die WADA natürlich gerade ganz klar sagen, Leute, nur CBD ist erlaubt, alle anderen nicht. Und wenn wir es messen, bist du raus. Das heißt, da ist nämlich genau der Punkt, alle Personen, die regelmäßige Dopingkontrollen haben, können solche Produkte nicht nehmen. Das wird ja auch ganz klar empfohlen. Macht das nicht. Also das ist, und dann sind nämlich unsere Spitzensportler nämlich auch alle wieder weg.
Ja, stimmt, klar.
Dann sind die auch wieder weg.
Fällt viel raus. Das ist wirklich schwierig, aktuell da vernünftig zu forschen im Endeffekt.
Richtig, also für die unterschiedlichen Populationen im Gesundheitskontext, dass wir alltagsaktiver werden, dass wir Sport machen können, also wirklich überhaupt zum Sport kommen, für die ambitionierten Breitensportler, aber bis zu den Spitzensportlern. Und WADA oder das Bundesinstitut für Sportwissenschaft geht auf den Spitzensport ganz klar und die sagt dann, was ist das für eine Relevanz, also was für eine Relevanz haben wir gerade, um das so zu erforschen, und sind Sportlerinnen und Sportler dazu bereit. Aber es ist keine Freifahrtkarte, weil ich für die Forschung sowas mache. Wenn die WADA kommt oder die NADA kommt und eine Dopingkontrolle macht, zählt das nämlich. Und dann können wir da auch gerade echt nicht so wirklich forschen, wie wir das eigentlich möchten.
Ja, verstehe. Wurden eigentlich auch die psychischen Effekte schon ein bisschen erforscht? Wir waren jetzt sehr beim Körper, aber ich meine, es wird ja immer irgendwie dann doch von beruhigender Wirkung viel gesprochen. Man kennt das ja auch irgendwie, wie du sagst, aus dem Nahrungsmittelergänzungsmarkt, dass das einfach verspricht, so Stress zu reduzieren oder so. Mhm. Gibt es dazu auch schon Ergebnisse?
Aus unserer Arbeitsgruppe weniger. Wir machen das weniger, wir fragen nach. Aber das ist ja natürlich eine psychologische Frage, die man hat über Fragebögen. Da haben wir uns natürlich nicht drauf spezialisiert.
Ja.
Also CBD-Produkte werden ja dann auch, also eine psychotropisch aktive Form dürfen sie nicht haben, weil dann wäre es ja wie THC.
Klar.
Aber es wird ja gesagt, naja, ich bin ja danach entspannter, ich kann besser schlafen. Also man geht ja über so einen indirekten Weg.
Genau, Schlaf ist auch ein großes Thema,
Wir haben das versucht abzubilden, aber da nicht wirklich was gesehen, oder beziehungsweise die Fragebögen waren jetzt dann nicht einheitlich, dass sie sagen, ja, ich fühle mich jetzt eigentlich besser.
Ja.
Und ich weiß von anderen Forschungsgruppen, die haben zum Beispiel das Schmerzempfinden oder Muskelkater abgefragt. Also da gab es nämlich dann auch keine Unterschiede in den Gruppen.
Keine, auch nicht, gar nicht. Okay.
Also auch da niedrig dosiert. Also es ist,
ja klar.
Ich glaube, da ist es nämlich genau dieser entscheidende Punkt.
Okay, ja, das wäre natürlich auch so eine große Frage. Hilft das zum Beispiel bei Muskelkater? Hat das dann irgendwie darauf zumindest einen Effekt, der irgendwie spürbar ist?
Genau, also man kann es biologisch messen, das sieht man, aber es fühlt sich nicht so wirklich an.
Okay.
Oder vielleicht so ganz leicht. Und dann braucht man aber auch, wenn es so Richtung Muskelkater geht oder Körperempfinden, auch eine sehr gute Körperwahrnehmung. was ist jetzt wirklich zu viel oder nicht? Und da ist es, glaube ich, auch so ein bisschen Charaktereigenschaft. Naja, bin ich jemand, der sagt, ah, das tut nicht weh. Und dann schaut man sich Biomarker an, das sind alle im roten Bereich. Und mal andere wiederum, die sind etwas sensibler da drauf. Und dann, oh, das war jetzt etwas zu viel. Und vielleicht sieht man es ja gar nicht auf diesem biologischen Marker. Im Idealfall ist es natürlich so, dass ich dieses subjektive Empfinden abbilden kann, auf biologisch objektiven Markern sehe, also Muskelschaden, Entzündung und natürlich im Idealfall dann auch noch auf der Leistungsfähigkeitsebene. Also das heißt, dass ich es da auch noch sehe. Und das ist eigentlich das, was am besten ist. Also die Personen, sie berichten, ich habe weniger Muskelkater, wir können es im Blut sehen und dass die Leistung aufrecht bleibt. Und das haben wir aber genau auf diesen allen drei Aspekten haben wir nämlich nicht. Okay. Es fehlt immer mal wieder einer. Und es kann ja sein, okay, wir haben im Blut weniger weniger Schaden, was schön ist. Wenn aber der Athlet sagt, ich fühle mich heute aber nicht gut, um weiter Sport zu machen. Ja, ich mache jetzt heute keinen Sport.
Mach das trotzdem nicht.
Ja, andersherum kenne ich das auch von Spitzenathleten, die sagen, heute fühle ich mich nicht gut und die machen die beste Trainingseinheiten aller Zeiten. Also jeder, der so ein Körpergefühl hat, sagt so, ach krass, das habe ich jetzt vielleicht heute noch nicht gedacht, dass das wirklich klappt.
Ja,
also,
ja.
Ob es jetzt beim Laufen ist, Krafttraining ist eigentlich ja egal. Also,
total, kennt man, ja.
Kennt man. Manchmal denke ich so, eigentlich hatte ich gar keine Lust, aber die Einheit war richtig gut. Ja, also, und das ist eigentlich ein ganz, ganz entscheidender Punkt.
Ja, ist halt super individuell, höre ich da einfach schon raus. Es gibt halt auch noch nicht so einheitliche Sachen, die man dann, ja, stimmt schon, schwierig. Wie war das denn genau in eurer Studie? Vielleicht können wir da auch noch mal ein bisschen tiefer rein einsteigen. Also vielleicht dann noch mal genauer so, wie lang waren die Trainingseinheiten? Wann habt ihr das Präparat dann gegeben? Wann habt ihr gemessen? Also ab wann könnte man denn, wenn man eine Wirkung sieht, überhaupt eine erwarten?
Genau, also wir haben drei Trainingsstudien durchgeführt. Zweimal eine einmalige Applikation. Das heißt, wir haben... das waren nämlich zweimal das gleiche Trainingsprotokoll mit diesen unterschiedlichen Leistungsniveaus. Wir haben kraftsporterfahrene Personen mit unterschiedlicher Stärke rekrutiert und haben gesagt, sie dürfen 48 Stunden vorher keine wirklichen sportliche Aktivität machen, 24 Stunden vor der Belastung, also der Tag davor, gar nichts machen, dass sie ausgeruht zu uns kommen. Und dann machen wir mit denen eine Leistungsdiagnostik im Kraftbereich, eine Round Repetition Maximum. Also was kannst du heute? Heute ist mein Leistungsniveau das Gewicht X. Und das machen wir nämlich aber auch zum Beispiel im Ausdauerbereich. Haben wir nämlich auch Untersuchungen schon gemacht, also nicht mit CBD, aber dass man dann halt vielleicht irgendwie Feldstufentest erstmal durchführt oder dann halt auch irgendwie eine VO2 Max misst. Also solche Aspekte machen wir natürlich auch. Danach führen wir ein intensives Training angesprochen oder angemessen für diese Population durch. Also wir machen dann ein hartes, intensives Krafttraining für den Unterkörper, weil wir den Unterkörper eine Diagnose gemacht haben. Und das abhängig individuell von jeder Person mit den Lasten, dass wir wissen, wir induzieren jetzt einen Muskelschaden und Muskelkater und schauen uns zu bestimmten Zeitpunkten natürlich dann die Effekte an. Bei einer Studie haben wir uns 24, 48 und 72 Stunden danach jeweils die Kreatinkinase angeschaut, also Muskelschädigungsparameter und das Myoglobinkonzentration. Beides Parameter, die für Muskelschaden eigentlich im Prinzip etabliert sind. Das sind zwar unabhängige Parameter, also hängen nicht voneinander ab. Und natürlich die One Repetition Maximum haben wir uns angeguckt. Also wann kommt wieder die Leistungsfähigkeit rein? Bei gut trainierten Leuten haben wir nämlich gesehen, dass die Kreatinkinase und das Myoglobin so nach 72 Stunden wieder eigentlich reduziert ist und dann auch die Leistungsfähigkeit da ist. Mit sehr gut trainierten Leuten haben wir nur nach 24 Stunden das mal angeschaut, weil die 48 Stunden und 72 Stunden danach dürfen sie ja auch kein Training machen, sondern wir wollen ja eigentlich ja nur gucken, wie das ausschaut. Und da ist es natürlich nicht möglich, Personen 5 Tage nur einmal zu trainieren. Also haben wir nur nach 24 Stunden uns das angeguckt. Und da sieht man nämlich, dass die CK-Werte bei den sehr gut trainierten Personen mit CBD nicht ganz so hoch waren wie mit dem Placebo. Aber der Kraftwert war deutlich, also war nochmal ein ganz Stück niedriger als im Placebo. Sie waren vielleicht in Anführungszeichen entspannter. Aber auch da, die Ergebnisse waren mit sehr wenigen Personen. Das sollte man auch nicht überinterpretieren. Könnte ein Zufall sein. Aber da haben wir dann auch gesehen, Moment, das Phänomen zwischen sehr gut trainierten und gut trainierten Personen war nämlich unterschiedlich. Das war nämlich der erste Punkt.
Ja.
Und in dieser dritten Studie haben wir nämlich eine kurzzeitchronische Applikation durchgeführt. Das heißt, wir haben wieder die Eingangsdiagnose gemacht mit den gleichen Voraussetzungen zuvor und haben dann eine intensive Trainingswoche simuliert, also wie ein Trainingslager. Und ein Trainingslager bedeutet einfach sehr hohe Belastungen, eventuell mit hohem Volumen, was eigentlich für einen Anpassungseffekt eigentlich keinen Sinn ergibt aus der Trainingswissenschaft, sondern eigentlich eher Wettkampfhärte induzieren sollte. Solche Punkte. Und genau da war das nämlich so, dass wir dann ein abwechselndes Kraft- und Ausdauerprotokoll gefahren sind, also Intervallläufe, die sehr unangenehm sind, also 4x4 Minuten, all out, macht keinen Spaß. Und das macht man dann dreimal die Woche plus dreimal die Woche intensives Beinkrafttraining. Also das heißt, man macht die Kniebeugen und geht am nächsten Tag Intervalle laufen.
Heftig.
Also kurzum, es sollte eigentlich nur Muskelkater induzieren und eigentlich so eine hohe Belastungswoche induzieren.
Ja.
Und nach diesen 6 Tagen haben wir danach nochmal wieder die Kraftfähigkeit, Muskelschaden und Entzündung uns angeschaut. Also das heißt, wir haben dann sonntags die letzte Trainingseinheit gemacht und haben montags wieder die Ausgangsmessung durchgeführt und da auch dann zwischen den Leistungsniveaus unterschieden. Und dann hat man nämlich auch wieder Unterschiede in dem Leistungsniveau gesehen. Krass. Bei erfahrenen, aber nicht sehr gut trainierten Personen hat man dann schon eine Myoglobin, eine leichte Hemmung gesehen. Das war okay, aber in der Performance nicht. Hm. Aber was interessant war, wir haben in den Entzündungsmarkern nichts gesehen.
Mhm.
Und nichts im oxidativen Stress, was ja so Supplements ja auch gesagt haben, es wirkt ja antioxidativ.
Ja, stimmt, hört man immer.
Aber, und da kommt nämlich ein ganz wichtiger Punkt, wir haben da nichts gesehen, nicht weil da nichts passiert ist, sondern weil es vielleicht der falsche Messzeitpunkt ist.
Mhm.
Wenn man sich solche Aspekte anschaut, wie oxidativer Stress, antientzündlich oder Muskelschaden, dann pieken diese Konzentrationen zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Eine Entzündung im Körper kommt relativ schnell nach einer letzten Belastung. Also in den ersten 3 Stunden piekt das. Oxidativer Stress bedeutet, es sind reaktive Sauerstoffspezien im Körper. Was macht der Körper, wenn die induziert werden, so schnell wie möglich diese wegpuffern? Das heißt, das muss in den ersten Stunden passieren. Das kann nicht 24 Stunden später passieren. Das ist nämlich ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Es war aber nicht umsetzbar, in diesen ersten 3 Stunden danach nochmals was zu messen, weil es war diese Praxis, also die Praktikabilität war nicht da. Also wir konnten nicht sehen, ob jetzt was passiert oder nicht, wissen wir nicht. Aber zu dem Messzeitpunkt, was wir gesehen haben, nicht.
Okay.
Jetzt ist es aber so, und das ist etwas, was in dem Kontext mit, es ist ja antioxidativ oder antientzündlich, ist auch super im sportlichen Kontext, sollten wir mit sehr, sehr großer Vorsicht genießen. Entzündungen und oxidativer Stress sind per se nicht schlecht. Sie sind nämlich dafür da, wenn sie im angemessenen Impuls sind, also Konzentration, sie zu einer Anpassung führen. Das heißt, ich brauche Entzündung und oxidativer Stress ganz kurz nach der Belastung, dass der Körper darauf reagiert und sich anpasst.
Hm.
Wenn ich das aber unterdrücke, kriege ich keine Anpassung rein.
Okay. Mhm.
Also es heißt, im gesundheitlichen Kontext, im medizinischen Kontext, also reaktive Sauerstoffspezien rauszunehmen oder auch im Prinzip Entzündungen rauszubringen, um den Alltag zu verbessern, ist gut. Im sportlichen Kontext sind sie ja für einen ganz kurzen Moment wichtig, dass wir uns anpassen. Gehört ganz wichtig, also dem Kontext dazu. Unterdrücke ich aber diese Entzündung, kriege ich keine Anpassung rein. Aber der Schaden ist ja da. Und dann kriege ich eine fehlerhafte Anpassung.
Mhm.
Bedeutet, Entzündungen sollten ja nicht unterdrückt werden, wenn sie pro Anpassung sind. Wenn es jetzt aber in einem Wettkampf ist, natürlich ist es ideal, unterdrücken, dass ich weiterführen kann. Aber irgendwann heißt das, naja, Schaden kommt und irgendwann knallt es halt und dann kommt eine Verletzung. Deswegen sollte man es nicht kontinuierlich unterdrücken. Nur in bestimmten Phasen, Wettkampf, Trainingslager etc. Dann ist es natürlich so, wie kennen wir das? 2014, klassischer Kommentar, ich gehe jetzt erstmal in die Eistonne. Genau, das ist genau diese Richtung.
Die Eistonne ist ja...
Dafür, dass man es erstmal unterdrückt, dass man schnell weiterarbeiten kann. Aber eigentlich brauche ich Zeit zum Regenerieren nach einer Belastung. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Entzündungen und dieses Antioxidative ist für eine Anpassung wichtig. Wettkämpfen, wenn es mehrere Wettkämpfe ineinander sind, kann ich es versuchen zu unterdrücken, damit ich weiter leistungsfähig bin. Aber danach, wenn der Wettkampf vorbei ist, muss ich dem Körper die Zeit geben, dass er sich das wieder reparieren kann.
Mhm. Ja.
Das ist etwas, was häufig vernachlässigt wird und in anderen Kontexten gerade sehr, sehr rege diskutiert wird.
Okay, ja.
Zum Beispiel Vitamin C und Vitamin E-Applikationen. Das ist ganz klar. Für Sportlerinnen und Sportler wird nämlich in dem Kontext gerade abgeraten, das chronisch zu applizieren, wenn man anpassen möchte. Weil es wirkt ja antioxidativ. Und wenn es chronisch meine oxidativen Stressnachbelastung reduziert, kann es auch meine Anpassung reduzieren. Es gibt aber keine Daten dazu, sondern sagt, naja, das ist das theoretische Modell hinten dran. Macht's mal bitte nicht.
Okay.
Also genau, und so ist es nämlich auch beim CBD-Produkt, wenn wir jetzt wieder zurückkommen. Wir wissen es nicht, welchen Mechanismus hinten dran aktiviert wird.
Ja, das ist natürlich krass faszinierend.
Also das sind wir rein molekular und sind wir rein in der Sportmedizin tätig. Aber von einem Nahrungsergänzungsmittel oder einer Kombi wissen wir, dass es pro-regenerativ wirkt. Das sind nämlich Proteine und Kohlenhydrate.
Ja.
Und da sieht man nämlich genau das Schöne. Gleiches Setting, gleiche Belastung, ob es Ausdauer oder Kraft ist. Ich appliziere das, ich schaue zu einem bestimmten Zeitpunkt mir die Entzündungen an. Ist es genau so, dass dieses Pro-Entzündliche schneller reduziert wird, aber diese antiinflammatorischen Prozesse, die danach zur Regeneration fördern sind, werden hochreguliert. Also genau das Szenario, was ich gerne möchte, nach der Belastung. Also das heißt, es geht schneller durch diesen Regenerationsprozess, als wenn ich es nicht nehme.
Mhm.
Bei allen anderen Medikamenten oder Applikationen haben wir das nämlich gerade nicht.
Also das Essen eigentlich das beste Medikament in dem Fall. Wie ist es eigentlich, wenn man vor den Einheiten CBD einnehmen würde? Gibt es dazu schon irgendwelche Studien oder Erkenntnisse? Also was für einen Effekt das hätte im Endeffekt auf die Einheit selber?
Nee, es gibt wirklich keine Studien dazu. Ich weiß, dass es Untersuchungen gibt zu den Konzentrationen von CBD im Körper, also wann ist der Peak. Und die sind nämlich so bei, glaube ich, 2 bis 3 Stunden nach der Applikation.
Okay.
Und genau das wird ja mal diskutiert. Was ist, wenn ich jetzt natürlich sowas appliziere, dann zum Beispiel 1 Stunde laufen gehe, ist es dann nicht sogar besser, weil es ja dann nämlich nach meiner Belastung nämlich dann im Körper dann ankommt, dann wenn die Regenerationsprozesse eigentlich entscheidend sind.
Okay.
Also solche Punkte, also bewusst vorher zu einem bestimmten Zeitpunkt applizieren, dass es genau dann im Körper ist, wenn ich eigentlich zu Ende bin mit meinem Training oder während dem, also wirklich so ein bisschen präventiv arbeite. Aber das, also dazu gibt es keine Untersuchung. Wir wollten es gerne auch mal machen, aber es ist doch schwieriger, dann das auch währenddessen alles zu messen. Also die Konzentration vor der Belastung, nach der Belastung, in welchem Setting, Kraft, Ausdauer etc. Und da muss man leider auch sagen, also die mit den, eine Produktqualität zu bekommen, dann auch diese Gelder zu haben, das durchzuführen, das ist etwas schwieriger, das zu haben. Also wirklich dann das auch so durchzuführen, also dieses Szenario wirklich abzubilden, ist schon sehr, sehr schwierig. Deswegen haben wir das jetzt leider noch nicht umsetzen können.
Okay. Ja.
Vielleicht schaffen wir das auch in den nächsten Jahren, aber das ist genau der Punkt.
Ja, das wäre natürlich cool, wenn man da irgendwie noch mehr Studien zu bekommen würde. Dann vielleicht in ein paar Jahren sprechen wir nochmal und dann gibt es schon was ganz anderes. Vielleicht steht dann auch schon was zu THC im Raum oder so. Who knows? Es wäre ja super spannend, wenn da doch dann mehr Forschungsergebnisse vorliegen.
Definitiv auch vor allem mit der THC-Forschung dann auch in dem Kontext, also mit einem Vollspektrum eines Hanfproduktes. Ich denke mal, das wird es vielleicht noch nicht dieses Jahr geben, aber vielleicht nächstes oder übernächstes Jahr geben. Das könnte wirklich dann wirklich eine Möglichkeit sein, dass es dann auch eine ganz andere Möglichkeit gibt, generell Forschung im sportlichen Kontext durchzuführen.
Ja, das wäre natürlich sehr wünschenswert. Also ich habe mir auf jeden Fall mitnehmen können, dass es durchaus da noch nicht so ganz klare Ja oder Neins gibt. Dass es auf jeden Fall auf die Dosis sehr krass ankommt natürlich. Dass da vielleicht auch nochmal andere Studien anderes auch ergeben. War ja auch spannend zu hören, dass der Messungszeitpunkt vielleicht einen großen Unterschied macht im Endeffekt dann in den Ergebnissen, die man dann vorliegend hat. Also viele Fragezeichen irgendwie noch, aber natürlich auch sehr spannende Ergebnisse, die ihr schon hattet.
Richtig. Also wir sind wirklich noch am Anfang der Forschung, vor allem im sportlichen Kontext. Ich würde sagen, im Ausdauerbereich als auch im Kraftbereich können wir keine schlussfolgernden Aussagen treffen. Okay, wirkt oder wirkt nicht. Also das, was man ja gerne wissen möchte.
Ja.
Es kommt auf Setting an, auf das Leistungsniveau an, auf das Produkt, was es da gibt. Dass man da ganz da nochmal ein bisschen mehr forschen muss, um dann auch wirklich genauere Aussagen treffen zu können.
Ja.
Faktisch ist es gerade so, ich finde, es ist ein sehr teures Produkt Und es ist jedem selbst überlassen, also ob er das jetzt verwenden möchte oder nicht. Und ich habe auch von Sportlern gehört, sie nehmen es und haben dann auch positive Effekte berichtet. Aber das sind dann natürlich Anekdoten und dann eigentlich nur Eigendokumentationen.
Naja,
das ist natürlich etwas anderes als jetzt natürlich in so einem sportwissenschaftlichen Setting.
Okay. Ja, war auf jeden Fall sehr, sehr bereichernd für mich. Deshalb vielen, vielen Dank für deine Zeit und dein Know-how heute. Ich bin mir auch sicher, unsere HörerInnen konnten sich einiges daraus mitnehmen. Erzähl doch gerne mal, hast du noch Anlaufstellen oder wo können unsere HörerInnen vielleicht noch mehr über dich erfahren? Was gibt's da noch so draußen?
Also Sie können gerne meine Forschungsprojekte auf ResearchGate, findet man meinen Namen sehr gut, oder bei PubMed findet man auch die Studien von uns eigentlich dann immer sehr gut. Und da sieht man dann natürlich auch in den Literaturverzeichnissen, welche weitere Literatur es noch dazu gibt. Wer sich da ein bisschen weiter reinlesen möchte zu CBD oder anderen Nahrungsergänzungsmitteln, kann das sehr gerne tun. Wenn es für die Spitzensportlern ist, ganz wichtig, sollten sie bei der WADA schauen, was gerade auf der Monitoringliste ist etc., dass man da natürlich ganz klar sagt, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt und natürlich, in welche Kategorie gehören nämlich die CBD-Produkte?
Ja, ganz klar. Gut, dass du es an der Stelle nochmal sagst. Die Links findet ihr natürlich in den Shownotes, liebe Hörerschaft. Also schaut euch das gerne mal an. Und damit bedanke ich mich ganz herzlich auch bei euch, dass ihr bis zum Ende zugehört habt. Und wir sind natürlich auch extrem neugierig, ob ihr irgendwelche CBD-Präparate nutzt. Schreibt uns das gerne mal auf Instagram unter achilles.running. Da können wir ja vielleicht mal ein bisschen diskutieren. Ansonsten lasst uns gerne ein Abo da und eine gute Bewertung bei Spotify oder bei Apple Podcast. Und wir hören uns wie immer nächsten Freitag wieder. Bis dahin, bleibt fit und keep on running.